Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, dass sich die durchschnittliche Zahl der Expertenthesen bei der biblischen 7 einzupendeln scheint, will ich keinen Ausreißer machen und auch 7 Überlegungen formulieren. 2 quasi als Antithesen, notwendige aus meiner Sicht, gegen falsche Annahmen, die im Kontext mit Schulföderalismus im Umlauf sind. Erster Punkt. Die Schulhoheit der deutschen Länder ist aus historisch guten Gründen Kern ihrer Eigenstaatlichkeit. Von den 3 großen Vorzügen des föderativen Systems a. Krisenfestigkeit durch zweierlei Staatsgewalt aus verschiedenen Wurzeln, b. Möglichkeit des behutsamen Experiments und c. föderativer Wettbewerb verkörpert der Schulföderalismus die letzten 2 in geradezu exemplarischer Form. Zudem verhindert der Föderalismus im Schulbereich schulpolitische flächendeckende Extremlösungen. Zweitens, nicht das System Föderalismus ist aus meiner Sicht falsch, sondern die Schlussfolgerungen, die bestimmte deutsche Länder daraus in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezogen haben, sind falsch. Die Ursache für das teilweise schwache Abschneiden Deutschlands in internationalen schulischen Vergleichsstudien ist nicht das föderale Prinzip. Vielmehr hat erst der Föderalismus es möglich gemacht, dass wenigstens ein Teil der deutschen Länder im internationalen Vergleich mithalten kann. Zudem zeigt die Erfahrung der letzten 30 Jahre, die schwächsten Bildungsbilanzen haben die deutschen Länder, die ihre Schulreform eigensinnig, ich darf das so sagen, und die besten Bildungsbilanzen haben die deutschen Länder, die ihre Schulreform behutsam angepackt haben. Eine zentralistische Schulpolitik aber würde eher über die ganze Republik hinweg nach unten egalisierend wirken. Erlauben Sie mir folgendes Retro-Szenario, wenn ich das so formulieren darf. Hätte der Bund zum Regierungswechsel 1969 die Schulhoheit gehabt und hätte 1978 die damalige Bundesregierung den von ihr gewollten kooperativen Föderalismus durchgesetzt, wäre zu befürchten gewesen, dass sich die deutschen Testergebnisse einheitlich auf dem Niveau der derzeit schwächsten Länder eingefunden hätten. Drittens, meine Damen und Herren, die These von einer im Vergleich mit der EU oder vor dem Hintergrund der EU und der Globalisierung angeblich unzeitgemäßen föderalen schulischen deutschen Kleinstaaterei ist falsch. Immerhin geht es bei der Gestaltung von Schule in Deutschland um deutsche Länder, die hinsichtlich Bevölkerung und damit auch Schülerzahl größer sind als die Mehrzahl der 25 EU-Länder. Nordrhein-Westfalen als Beispiel rangiert mit 18 Millionen vor 19 der insgesamt 25 EU-Staaten. Ähnlich ist es mit Bayern und Baden-Württemberg. Und auch der Vergleich mit der föderalen Schweiz und ihrer angeblich vorbildlich harmonisierenden föderalen Struktur ist schief. Die Schweiz hat bei insgesamt gut 7 Millionen Bevölkerung 26 Kantone. Die Schweiz hat also mehr Kantone, als das bezüglich Bevölkerung vergleichbare Hessen Schulämter hat. Viertens, meine Damen und Herren, die Behauptung, das föderale Prinzip sei unfair, denn es benachteilige finanzschwächere Länder und damit deren Bildungsniveau, ist falsch. Entscheidend ist und bleibt, wie die deutschen Länder das Geld einsetzen. Beispiele: Die Stadtstaaten haben einerseits die schwächsten Testbilanzen, sie investieren allerdings, natürlich auch aufgrund der Ballungseffekte, die die Stadtstaaten und Großstädte haben, am meisten Geld je Schüler. Ostdeutsche Länder, vor allem Sachsen und Thüringen, geben je Schüler mit am wenigsten aus, rangieren gleichwohl in vorderen Testrängen. Oder Hessen gehört gewiss nicht zu den ärmeren Ländern, Frau Ministerin Wolf, gleichwohl gab es bis vor wenigen Jahren mit am wenigsten für schulische Bildung aus. Zudem, meine Damen und Herren, auch in anderen größeren EU-Ländern, siehe Italien mit seinem ausgeprägten Nord-Süd-Gefälle in Sachen PISA, gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Ein fünfter Punkt. Föderalismus bedeutet Wettbewerb und damit auch Ringen um die besten Lösungen. Mehr wettbewerbsfördernder Föderalismus scheint mir also gefragt und nicht weniger. Dafür ist allerdings eine Kultusministerkonferenz notwendig, die Vereinbarungen über schulische Anforderungen nicht mehr als Kompromiss des Kompromisses, so war es in den 80er, 90er Jahren zeitweise, also auf dem untersten Anspruchslevel festklopft und Vereinbarungen über Standards nicht mehr nur zum Beispiel auf Intervention eines kleinen Bundeslandes auf dem untersten Kompromissniveau positioniert. Hier habe ich aber durchaus Hoffnung. Nach der für viele deutsche Länder wenig schmeichelhaften PISA-Diagnose und nach den Verwerfungen der Rechtschreibreform hat die Kultusministerkonferenz, glaube ich, ihre Lektion gelernt. Beides hat auf die KMK, wenn auch da und dort ein bisschen schmerzhaft, wie eine Verjüngungskur gewirkt. Im Kontext mit PISA ist die KMK effektiv und nachhaltig tätig geworden, das muss man anerkennen. Zu den erfolgten und erfolgreichen Maßnahmen gehört unter anderem eine Weiterentwicklung der Qualität von Unterricht und Schule auf der Grundlage von verbindlichen Standards. Diese Standards entwickeln im Verein mit transparenten Testbilanzen hinreichend politische Wirkung. Sie müssen also nicht bundesrechtlich durchsetzbar oder einklagbar sein. Darüber hinaus unterliegt jeder einzelne Kultusminister seiner parlamentarischen Kontrolle in seinem Bundesland und der Rechtsprechung. Allerdings ist vielleicht auch zu überlegen, ob eine weitere Dynamisierung der Arbeit der Kultusministerkonferenz nicht möglich wäre durch eine Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips. Ein sechster und vorletzter Punkt, meine Damen und Herren. Entscheidend ist nicht, wie, sondern dass es die Schulpolitik in Deutschland schafft, die doppelte Gerechtigkeitslücke im schulischen Berechtigungswesen Deutschlands zu schließen. Diese doppelte Gerechtigkeitslücke besteht darin, dass Schulabsolventen in bestimmten deutschen Ländern mehr Leistung für einen zudem in geringerer Quote vergebenen mittleren oder höheren Schulabschluss erbringen müssen als in anderen Ländern. Zugleich sind die Schulabsolventen in den letzteren Ländern allem Anschein nach trotz höherer Quoten an mittleren und höheren Schulabschlüssen schlechter auf Studium bzw. Berufsausbildung vorbereitet. Diese Lücken, meine ich, können am besten geschlossen werden, indem für alle Schulformen in allen deutschen Ländern, aber auf dem Weg dorthin sind wir, eine je landesspezifische, schulformspezifische zentrale Abschlussprüfung eingeführt wird. Der politische Druck weist in diese Richtung. Ich übergehe den Punkt Finanzierungsprogramme des Bundes, bin gerne bereit, dazu Stellung zu nehmen in der Fragerunde und auch das Thema Bildungsgesamtplan, Gesamtplanung. Einen siebten Punkt erlauben Sie mir noch zur Anfügung, auch wenn er zurückweist in eine Anhörung, die letzte Woche stattgefunden hat. Meine Damen und Herren, Bildungsqualität hat auch mit den Lehrenden zu tun. Und hier sage ich, ich sehe mit skeptischem Realismus, auch aus schulischer Sicht, die Verlagerung des Dienstrechts und Besoldungsrechts vom Bund auf die Länder. Skeptischer Realismus heißt, oder Realismus heißt, unterschiedliche Regelungen gab es auch nach 1971, das ist mir sehr wohl bekannt, hinsichtlich Arbeitszeitregelungen, Beförderungen, Zulagen und Prämien. Und Realismus heißt natürlich auch, dass ich zweifle, ob dieses Paket noch einmal aufgeschnürt wird. Allerdings rate ich doch dringend, noch einmal darüber nachzudenken, ob nicht eine Art Dumping-Wettbewerb hinsichtlich Dienst- und Besoldungsrecht in Gang gesetzt wird, im Verein etwa mit Bologna, mit Bachelor und so weiter mehr ein Lehrer leiht, und ob das nicht eine Maßnahme ist, die unsere Lehrer-Nachwuchsprobleme noch verschärft. Danke.